So ein kleines Experiment möchte ich gleich mit euch durchführen. Dafür braucht ihr einen Stift und öffnet jetzt den Mund und legt den Stift waagerecht hinein. Und zwar so weit, dass die Mundwinkel etwas nach hinten gezogen werden und der Stift auf Höhe der Backenzähne liegt. Und damit er nicht rausfällt, beißt einmal darauf. Wie fühlt ihr euch?
Synapsen.
Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Hallo zusammen, wir melden uns heute mal wieder mit einer neuen Folge unseres Science Slam im Podcast. Das heißt, ungefähr 10 Minuten lang hat eine Wissenschaftlerin gleich Zeit, uns hier ihre Forschung vorzustellen. Prägnant, verständlich, hoffentlich sogar unterhaltsam. Ich bin Corinna Hennig und dies ist die 3. Folge unserer 5. Staffel, Halbzeit also. Nach 6 Folgen darf wie immer abgestimmt werden.
Heute im Ring.
Rufina Fingerhut, Wirtschaftspsychologin aus Oldenburg. Moin Rufina.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Rufina, in manchen Fachgebieten ist es gar nicht so einfach, privat durchs Leben zu gehen, ohne dass die ganze Zeit die Expertise im Hinterkopf mitläuft. Wie ist das bei dir, wenn du einkaufst, wenn du was Besonderes konsumierst, wenn du mit der Karte oder dem Handy bezahlst, wenn du andere Kunden beobachtest? Reflektierst du da immer wieder, was du tust, oder kannst du das auch abschalten?
Also ich habe schon oft meine Konsumentenverhaltensforscherbrille auf. Ich ertappe mich selber mal dabei, vor allem im Supermarkt. Da hinterfrage, also schmunze ich manchmal, wenn ich andere Kunden im Supermarkt sehe, aber vor allem auch mich selber, wenn ich mich selber dabei ertappe, bestimmte Verhaltensmuster einzunehmen. Also ganz abschalten kann man das nie. Aber ich finde es auch spannend. Also ich finde, ein Konsumentenverhaltensforscher hat auch ein bisschen was von Detektivarbeit.
Jetzt ist Wirtschaftspsychologie ja noch ein relativ junges Forschungsgebiet, gut 100 Jahre, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Warum findest du es überhaupt wichtig, sich damit zu beschäftigen?
Genau, also bei Wirtschaftspsychologie kommen natürlich viele andere Bereiche zusammen. Also man hat sehr viele Querschnittsthemen. Mit Betriebswirtschaftslehre ist es sehr oft, dass sie sich überschneiden, aber auch mit Informatik, Wirtschaftsinformatik oder auch mit Sozialpsychologie. Das finde ich halt besonders spannend, weil es eben so angewandt ist, kommt man oft an bestimmte Lebensbereiche und Themenbereiche, die dann auch in anderen Forschungsrichtungen relevant sind. Und dieses Angewandte ist das, was ich besonders spannend finde, weil es gibt ja die Grundlagenpsychologie, die ist sehr wichtig in der Wirtschaftspsychologie, um eben bestimmte Verhaltensmuster zu verstehen, zu erklären. Und in der Wirtschaftspsychologie wird dann dieses Wissen vor allem dann auf bestimmte Lebensbereiche angewendet. Also vor allem bei mir ist es eben der Konsument. Also da geht es viel um Einkaufen, also die unterschiedlichen Einkaufsstätten, sowohl online als auch stationär.
Während der Corona-Pandemie ging es ja auch um die Beeinträchtigung der Wirtschaft. Hast du da manchmal gedacht, frag doch nicht immer einen BWLer, redet doch auch mal mit einer Wirtschaftspsychologin?
Also ich fand, die Pandemiezeit war besonders spannend aus Forschersicht. Man hatte teilweise wie ein Quasi-Experiment, das eben bestimmte Gruppen unter Standardbedingungen, also wirklich ausgesetzt wurden, dass dann halt einheitlich bestimmte Einschränkungen gewirkt haben. Und so konnte man viele Vorher-Nachher-Vergleiche ziehen. Das war sehr, sehr spannend. Natürlich aus persönlicher, menschlicher Sicht sehr anstrengend. Aber eben aus der Forscherbrille heraus war das eine sehr spannende Möglichkeit, bestimmte Effekte zu beobachten. Und da fand ich eben, dass, also klar, Betriebswirtschafts werden viel aus der Wirtschaftsperspektive befragt, aber eben die menschliche Komponente, die in der Wirtschaftspsychologie sehr relevant ist, die spielt natürlich auch eine Rolle. Und vor allem in der Corona-Zeit habe ich mich oft dabei ertappt, dass ich selber, wenn ich durch den Supermarkt gegangen bin oder eben es nicht konnte und deshalb online eingekauft habe, oft eben diese Forscherbrille auf hatte und wirklich immer dieses Vorher-Nachher gesehen habe, was hat sich geändert.
Du hast auch eine Weile in China gelebt und dort auch ein bisschen geforscht. Was machen chinesische Konsumenten ganz anders als europäische? Was ist dir da aufgefallen?
Also damals, also in China, das ist jetzt schon über 10 Jahre her, das war 2012. Und selbst damals hat man gesehen, wie technikaffin die chinesischen Konsumenten waren im Vergleich vor allem zu den deutschen Konsumenten. Was die Smartphonisierung angeht, war China schon viel weiter als in Deutschland. Also klar, Deutschland ist jetzt mittlerweile auch schon sehr viel vorangeschritten, was das Einkaufen mit dem Handy angeht. Aber damals, also eben schon vor 10 Jahren, war das in China ein sehr präsentes Thema, was wirklich schon im Alltag Bestand hatte. Ja, auch diese Offenheit gegenüber neuen Technologien, neue Wege zu gehen, das war in China meinem Empfinden nach viel stärker verbreitet, als wenn ich jetzt den Vergleich zu Deutschland ziehe. Da dauert es doch länger, bis Verbraucher Technologien annehmen oder überhaupt das Interesse daran, neue Sachen anzunehmen. Die ist meiner persönlichen Meinung nach geringer in Deutschland.
Damit bietet sich mir eigentlich eine ganz elegante Überleitung zu deinem Slam-Beitrag. Bezahlst du mit dem Smartphone?
Es kommt auf die Situation drauf an. Also ich bin da sehr pragmatisch. Je nachdem, also wenn das Handy gerade für mich das praktischste Bezahlmittel ist, dann nutze ich das. Vor allem mag ich die Zusatzfunktion, wenn ich Gutscheine aktivieren kann. Ich bin da ein Schnäppchenjäger und nutze sehr gerne die unterschiedlichsten Kunden-Apps, die es von den unterschiedlichen Läden gibt. Also ich finde, die Möglichkeit haben zu können, auch mit dem Handy bezahlen zu können, wenn ich mal mein Portemonnaie nicht mitnehme, wenn ich mein Bargeld nicht dabei habe oder meine Karte. Die Möglichkeit finde ich sehr angenehm. Also ich sage nicht nur, dass ich jetzt mit der Einzahlungsform alleine durch den Alltag kommen würde, aber eben den Zahlungsmix, je nach Gelegenheit, genau den finde ich besonders praktisch.
Und damit sind wir schon mitten im Thema angelangt.
Ring frei.
Für Rufina Fingerhut mit ihrem Slam-Beitrag ist es smart, mit dem Smartphone zu bezahlen.
Hallo zusammen, ich bin Konsumentenverhaltensforscherin und ich untersuche nicht nur, wer, was, wie und warum konsumiert, sondern vor allem interessiere ich mich dafür, womit derjenige bezahlt. Und am liebsten würde ich jeden in den Kopf reingucken, das geht aber leider nicht so einfach, deshalb muss ich die Menschen entweder beobachten oder befragen. Und was wir in der Psychologie besonders gerne tun, ist es, Experimente durchzuführen. Und beim einem psychologischen Experiment haben wir eine Versuchsperson, die bestimmte Aufgaben unter den künstlichen Bedingungen, meistens in einem Labor oder in einer anderen standardisierten Situation, erfüllt. Und so ein kleines Experiment möchte ich gleich mit euch durchführen. Macht gerne mit. Dafür braucht ihr einen Stift. Nehmt euch einen Stift und öffnet jetzt den Mund und legt den Stift waagerecht hinein. Und zwar so weit, dass die Mundwinkel etwas nach hinten gezogen werden und der Stift auf Höhe der Backenzähne liegt. Und damit er nicht rausfällt, beißt einmal darauf auf. Wie fühlt ihr euch? Ich hoffe, ich konnte euch etwas positiver stimmen, denn gerade haben wir ein bestimmtes Experiment durchgeführt. Und zwar ist es ein Experiment, was die Facial Feedback-Hypothese zeigt. Und zwar die Gesichtsmuskeln, die wir gerade mit dem Stift bewegt haben durch das Draufbeißen, die simulieren ein Lächeln. Und dieses Lächeln, ja, gaukelt dem Gehirn vor, dass man gute Laune hat und dadurch empfinden wir Freude. Also ich hoffe, ich konnte euch gerade ein Lächeln allen ins Gesicht zaubern. Und zu diesem Facial Feedback Hypothese, dass eben Gesichtsmuskelbewegungen bestimmte Emotionen hervorrufen können, dazu komme ich nochmal am Ende meines Vortrages zurück und erkläre, warum das auch beim mobilen Bezahlen relevant sein kann. Ich selber beschäftige mich ja mit dem mobilen Bezahlen. Und was man ja sieht, dass mittlerweile in Deutschland der Großteil der Konsumenten online shoppt, aber vor allem auch, dass das Mobiltelefon immer relevanter wird. Und zwar nicht nur beim Online-Shoppen, aber eben auch stationär im Einzelhandel. Und da ist nämlich zum Beispiel laut einer aktuellen Studie, dass heute in Deutschland bezahlt jeder dritte Konsument zumindest gelegentlich kontaktlos mit dem Smartphone. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber immer wenn ich im Supermarkt an der Schlange stehe und mit dem Smartphone zahlen möchte, dann komme ich mir immer sehr smart vor. Ich denke gleich, löse ich alle meine Coupons ein und kriege dadurch noch, spare ich mir noch ein bisschen was beim Einkauf. Bis ich den Blick der Kassiererin sehe. In dem Moment packe ich mein Handy doch meistens doch lieber weg. Und genau diese Situation hat mich zu meiner Promotion geführt, und zwar zu der Frage, ist es denn smart, mit dem Smartphone zu bezahlen? Diese Frage wollte ich gerne beantworten. Ich hatte aber ein kleines Problem. Es war 2014 und in Deutschland sah die Welt ganz anders aus. Überall nur Bargeldzahlung, Man konnte sich ja freuen, wenn man überhaupt mit Karte zahlen konnte. Und an das mobile Bezahlen war erst gar nicht zu denken. Dementsprechend war ich total verzweifelt. Wie soll ich meine Studien durchführen mit Teilnehmern, die tatsächlich mit dem Handy bezahlen? Irgendwann kam mir die Idee, wenn das mobile Bezahlen nicht nach Deutschland kommt, dann muss ich zum mobilen Bezahlen kommen. Also flog ich nach England, in die Stadt Leeds. Leeds ist eine wunderschöne Stadt im Norden von England. Das steht zumindest auf Wikipedia. Ich habe davon leider nicht viel gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, war die Uni-Cafeteria, in der ich 2 Wochen verbracht habe. Und warum, fragt ihr euch bestimmt. Die Cafeteria, die hatte eine ganz Besonderheit. Und zwar konnte man dort mit dem Handy bezahlen. Und als ich da ankam, dachte ich, okay, super, das Bezahlen mit dem Handy funktioniert. Aber ich hatte dann gleich neue Sorgen, als ich das Essen in der Cafeteria gesehen habe. Denn beim Anblick der verbrannten Würstchen habe ich mich wirklich gefragt, wer denn hier überhaupt bezahlen möchte. Zum Glück mögen die Engländer ihre Beans und Toast und ich habe tatsächlich noch genug Teilnehmer gefunden. Und das Besondere, was ich da gemacht habe in der Cafeteria, war Folgendes. Man konnte in der Cafeteria entweder mit der Karte oder mit dem Handy bezahlen und alle diese Ausgaben wurden in einem Cafeteria-Konto gespeichert. Also es war ein spezielles Bezahlungssystem, was die Cafeteria entwickelt hatte. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich mit den Cafeteria-Besuchern zusammen in ihr Cafeteria-Konto eingeloggt und dann ihre Ausgaben in der Cafeteria notiert. Ich habe sie außerdem zu ihren Konsumgewohnheiten befragt, wie häufig sie zum Beispiel in der Cafeteria einkaufen. All diese zusätzlichen Variablen nutzte ich später eben ja, für die Kontrolle. Und nach 2 Wochen des Lebens in der Cafeteria konnte ich das Essen dort nicht mehr sehen, aber es hat sich gelohnt, denn ich hatte genug Teilnehmer, um die Daten auswerten zu können. Und es hat sich gelohnt, denn ich habe was Spannendes herausgefunden, was der Theorie widerspricht. Was sagt denn die Theorie? Es gibt viele Studien, die gezeigt haben, dass die Art, wie wir bezahlen, also die Zahlungsform, einen Einfluss auf unser Kaufverhalten hat. Und der Grund dafür ist Zahlungsschmerz.
Aua.
Ihr kennt es bestimmt alle, wenn wir bezahlen und einen Geldschein weggeben, fühlt es sich unangenehm an. Es macht halt keinen Spaß, ja, sich von Geld zu trennen. Und beim Bezahlen mit Bargeld ist es sehr sichtbar, es ist sehr transparent, wenn wir uns vom Geldschein trennen. Wenn wir mit der Karte bezahlen, ist es weniger transparent, dann empfinden wir den Zahlungsschmerz geringer. Und wie es denn beim Handy ist, weiß man noch nicht so genau. Vor allem damals, 2014, wusste man das überhaupt nicht. Man hat angenommen, dass die Bezahlung dann wahrscheinlich noch als weniger transparent empfunden wird und wahrscheinlich, dass der Zahlungsschmerz dadurch noch geringer ausfällt. Let me see you get down. Allerdings habe ich in meiner Studie keinen Unterschied zwischen der Karte und dem Handy festgestellt. Es waren ja beides bargeldlose Zahlungsformen und trotzdem schien es keinen Einfluss auf das Ausgabeverhalten zu haben. Ich dachte, was ist denn da los? Bis ich was Spannendes festgestellt habe. Denn wie bei so vielen im Leben kommt es auf die kleinen Details an. Und beim mobilen Bezahlen waren es die Einstellungen im Hintergrund. Denn in der Cafeteria konnte man nicht nur mit Karte oder mit App bezahlen, sondern es gab noch eine Zusatzfunktion, man konnte nämlich selber festlegen, wie die Einstellungen sind. Ob man das Cafeteria-Konto manuell auflädt, also eine Art Prepaid-Funktion, oder ob man das Cafeteria-Konto mit seinem Bankkonto verbindet und damit immer per Lastschrift automatisch das Geld vom Bankkonto abgehoben wird. Und genau das war entscheidend, denn was ich festgestellt habe, ist, dass die Personen, die ihr Konto mit ihrem Bankkonto verbunden haben, im Schnitt 30% mehr ausgegeben haben, als die, die manuell selber das Geld auf das Konto draufgeladen haben. Und was war der Grund dafür? Den nennt man mentale Buchführung. Das ist ein Konzept aus der Wirtschaftspsychologie. Und zwar geht es darum, dass Menschen ihre Ausgaben bestimmten Kategorien zuordnen, und zwar mentalen Konten. Und deshalb hat man diesen Unterschied gesehen. Diejenigen, die ihr Konto selber manuell aufgeladen haben, haben, wenn sie in der Cafeteria eingekauft haben, nur an diesen geringeren Betrag gedacht und damit auch ihre Ausgaben verglichen. Und dementsprechend hat es sich das etwas schmerzhaft angefühlt. Diejenigen, die aber ihr Konto mit ihrem Bankkonto verbunden hatten und somit ja automatisch es abbuchen ließen, hatten ja ihr Bankkonto im Kopf. Und dagegen Einkaufen der Cafeteria war eher gering, also weniger schmerzhaft. Und das führte dazu, dass man im Schnitt, dass diejenigen dann auch mehr ausgegeben haben. Wir haben kontrolliert, ob auch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Kaufgewohnheit, wie häufig man in die Cafeteria geht. Und selbst wenn man dafür kontrolliert hat, blieben die Einstellungen im Hintergrund entscheidend für die Höhe der Ausgaben. Und wie ihr seht, beim mobilen Bezahlen gibt es eben viele Wege, das Bezahlen weniger schmerzhaft zu machen. Und jetzt komme ich wieder auf das Experiment vom Anfang zurück, und zwar zur Facial Feedback Hypothese, dass Gesichtsmuskelbewegungen, die Lachen imitieren, Freude hervorrufen können. Das wird auch beim mobilen Bezahlen relevant, denn zum Beispiel die chinesische Zahlungs-App Alipay, die hat sich das zu eigen gemacht mit dem Motto Smile to Pay. Denn bei der chinesischen Zahlungs-App Alipay soll man lächeln, um zu bezahlen. In dem Moment ist natürlich an den Zahlungsschmerz gar nicht zu denken. Wenn wir also auf die Frage zurückkommen, ist es denn smart, mit dem Smartphone zu bezahlen, lautet die Antwort: Es ist egal, ob ihr mit Bargeld, Karte oder Handy bezahlt, wichtig ist, wie viel Zahlungsschmerz ihr empfindet. Deshalb, wenn ihr mit dem Smartphone zahlt, achtet auf die richtigen Einstellungen, so dass der Zahlungsschmerz hoch ist, und habt euer Budget im Blick. Und dann klappt es auch mit dem mobilen Bezahlen. Vielen Dank!
Dankeschön, Rufina Fingerhut, Wirtschaftspsychologin aus Oldenburg. Wie üblich an dieser Stelle unser Hinweis: Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben ihre eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit Julia Offe von scienceslam.de. Denn in den meisten Fällen finden Slams ja auf der Bühne statt. Das ist sozusagen das natürliche Habitat unserer Slammerinnen und Slammer. Wenn ihr also reinklickt unter ndr.de/synapsen, findet ihr Veranstaltungstermine und Videos von diesen Slams. Und dort gibt es natürlich auch die anderen Slam-Beiträge dieser Staffel zu hören. Am Ende dürft ihr wieder über eure Favoriten abstimmen. Also bleibt dabei und wenn ihr mögt, empfehlt uns gern weiter. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Corinna Hennig. Bis dann.
Synapsen. Science Slam. Ein Podcast von NDR Info.